Hallo meine Liebe und herzlich willkommen bei Erfolgreich Glücklich Frei, deinem Podcast rund um die Themen Mindset, Unternehmertum, Vermögensaufbau und allem, was dazugehört, um ein erfülltes, glückliches und freies Leben zu führen. Mein Name ist Tessie Kölsch und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
So, hallo liebe Zuhörerin, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute bin ich erneut nicht alleine zu hören. Heute habe ich eine wundervolle Frau mit im Podcast. Sie war schon einmal mit dabei, hat von ihrer Transformationsreise erzählt. Und heute machen wir mal einen richtigen Deep Dive. Es wird richtig spannend. Heute sprechen wir darüber, wie du Immobilien kaufen kannst ohne Eigenkapital. Wie funktioniert das? Wie läuft das? Was kannst du da tun? Und wir sprechen auch über das Thema Genossenschaften und schauen in erster Linie darauf, was ist das eigentlich? Wofür braucht man das? Und zu Gast bei mir heute die wundervolle Christine Pistorius. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Ach, danke, Tessie, für die wunderbare Anmoderation. Ich fühle mich schon wie zu Hause bei dir. Es ist wirklich so, so schön. Danke, dass du mir die Plattform gibst, dein Podcast. Als du mir davon erzählt hast, ich habe mich so gefreut für dich und du bewegst immer so tolle Sachen. Und jetzt hast du mich schon angekündigt. Genau, wir haben schon einen Podcast ja schon aufgenommen, wir beiden hatten schon eine Menge Unterhaltungswert für uns alleine schon. Und jetzt sprichst du natürlich so zwei Sachen an. Für mich sind es sogar drei Produkte oder Dinge. Das ist einmal kaufen ohne Eigenkapital. Das geht. Ich handle mit Immobilien mit einer Sprungauflassung, ja. Und das ist Kaufen ohne Eigenkapital oder auf jeden Fall die Nebenkosten. Und ich arbeite mit Mr. Genossenschaft Björn Erhard zusammen und habe mich diesem Thema angenommen, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass Frauen ganz anders fragen und Frauen auch nochmal ein anderes Interesse haben. Und da kamen jetzt tolle Fragen und dann habe ich einfach gesagt, du Björn, ich möchte gerne Mrs. Genossenschaften machen. Ja, sagte, das ist eine gute Idee, das ist super. Also mit dem Support von Björn darf ich Mrs. Genossenschaft sein und bin dazu, ja, habe jetzt schon einige Speeches, Podcast-Aufnahmen und bin total happy.
Mrs. Genossenschaft, wunderbar. Jetzt sortieren wir das erstmal, bevor wir über Genossenschaften sprechen mit Mrs. Genossenschaft. Ja, steigen wir einfach mal ein, ganz kurz, weil es ist einfach so spannend, Immobilien kaufen ohne Eigenkapital. Du sagst ja Fix und Flip und auch da ist es dann die Drei-Zimmer-Wohnung und vielleicht für die Zuhörerinnen, es sind ja auch Zuhörerinnen dabei, die gar nicht wissen, was Fix und Flip ist.
Das
ist
das
im
stimmt.
Grunde gewerblicher Immobilienhandel, also das heißt, du kaufst ein Objekt. Ich selber mache das zum Beispiel immer mit Drei-Zimmer-Wohnungen, mit Etagenwohnungen. Sowas, was hässlich ist, was unrenoviert ist, wo man denkt, oi, 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 so eine alte Leute-Wohnung, ne? Und Eiche rustikal am besten. Und ja, dann renovieren wir das, dann machen wir ein wunderschönes Homestaging, dass das einfach eine Immobilie zum Verlieben ist. Und wir geben dadurch jungen Menschen ein wunderschönes, modernes, neues Zuhause. Und das ist so toll. Es verdient Geld, man tut was Gutes und es fühlt sich einfach gut an. Das ist Fix und Flip. Und was ich, sag ich mal, als kleine Mücke oder als kleine Ameise mache mit meinen Drei-Zimmer-Wohnungen, das machst du ja, liebe Christine, wie ein riesengroßer Dinosaurier oder Dinosaurier, klingt immer so brutal. Ich will was Positives sagen. Du weißt
Ja,
schon,
bitte,
ne?
bitte,
Ja,
Tessie.
also, ich weiß es nicht. Also, das ist wie, ich vergleiche mal so die Mücke und der Elefant. Und das bist du
Nein,
für mich mit Fix und Flip.
Tessie.
Na, du
Ja.
machst es ja mit ganzen Mehrfamilienhäusern sogar,
Ja, mache ich.
ohne Eigenkapital, also ohne Geld dafür auszugeben, Christine.
Ja.
Und das ist ja wirklich was. Also, da sind ja selbst meine Ohren gespitzt. Sag doch mal aus, wie geht das und worauf muss man achten und wie kommt man dazu?
Also, danke für die Frage, Tessie. Und die ist sehr, sehr gut. Und als erstes, und wir haben ja schon an unserem anderen Podcast gesprochen über das Mindset, du bist keine Mücke und keine Ameise, Tessie. Nein, 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 das bist du nicht. Und dann würde ich jetzt schon das Gespräch beenden. Es ist einfach nur den Hack, den habe ich entdeckt bei einem großen Mehrparteienhaus. Es waren sogar drei Mehrfamilienhäuser, 12 oder 60, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wohnungen da drin waren. Es waren auf jeden Fall über 3000 Quadratmeter. Und dann habe ich gedacht, ja, will ich kauf's? Und dann habe ich gedacht, ach, was mache ich jetzt damit? Oder verkaufe ich es wieder? Und dann habe ich es verkauft und dann dachte ich, ja gut, ich kaufe es jetzt, aber mit der Option des Weiterverkaufens, ohne zu bezahlen. Und so ist es entstanden. Dann habe ich geguckt und gesucht und mich unterhalten und dann kam mir diese Sprungauflassung unter. Und eine Sprungauflassung ist jemand, wenn ihr schon mal beim Notar wart, wenn ihr eine Immobilie kauft, egal ob es eine Wohnung, ein Haus, ein Mehrfamilien, egal, ihr sitzt beim Notar. Wir müssen in Deutschland bei einem Notar eine Urkunde beurkunden oder einen Kaufvertrag beurkunden. Und dort steht immer, dass ihr, also ihr, es wird vorgelesen und dann werdet ihr eingetragen als nächster Käufer und dann wird auch ein Zahlungstermin festgesetzt und sagt, okay, ihr bezahlt dann und dann. So ist so dieser Ablauf. Ja, dann werdet ihr schon mal vorab ins Grundbuch eingetragen, dass der Verkäufer nicht ein zweites Mal verkaufen kann. So ist der natürliche Ablauf eines Kaufvertrages. Und wenn ihr jetzt in die Sprungauflassung geht, dann macht ihr in dem Kaufvertrag, in dem notariellen Kaufvertrag, das steht jetzt nicht das Wort Sprung. Sprungauflassung, sondern der Notar muss es auch verstehen, sondern ihr sucht in dieser Zeit einen weiteren Käufer für dieses Objekt, der in den Kaufvertrag springt. Und das ist eine Formulierungssache und ihr braucht einen Notar, der sich traut, das zu machen. Weil es ist natürlich so ein bisschen tricky, was passiert, wenn was passiert, weil es ist so ein schwebend unwirksamer Kaufvertrag, ist aber von daher doch gut, weil ihr, ich mache kein Schindluder damit, ja. Also ich suche nur ich bleibe nicht in dem Kaufvertrag drin. Ich will hier niemanden bevorteilen oder sowas, sondern ich will es einfach nur nutzen, um mehr Geld für dieses Objekt zu generieren. So, und dann stehe ich da drin und ich suche in dieser Zeit einen neuen Käufer. Wie gelingt es mir? Ich muss natürlich die Kaufpreisfälligkeit möglichst weit nach hinten schieben. Ich brauche nicht diese 6 Wochen, die mir hier unser Amt zur Verfügung stellt, dass so schnell geht es im Bereich Hildesheim Hannover einzukaufen, sondern ich muss sagen, in 3, 4, 6 Monaten möchte ich bitte erst bezahlen. Natürlich muss ich dann mit dem Verkäufer darüber sprechen, weil, und dann möchte der natürlich eine Begründung haben. Ja, und dann kaufe ich es und möglichst gleich mit Schlüsselübergabe. So, und dann kann ich in die Besichtigung gehen und ich klatsche nicht mal einen Eimer Farbe an die Wand, sondern das ist dann, und dann suche ich mir einen Käufer. So einfach. Kurzform.
Okay, so einfach. Also jetzt habe ich natürlich ganz viele Fragen dazu. Zum einen, wenn du sagst, du bekommst direkt den Schlüssel, ein Zahlungsziel in 4, 6 Monaten, das macht ja nicht jeder Verkäufer mit. Wie du schon im letzten Interview auch sagtest, kommt immer drauf an, was ist dir wichtig? Willst du schnell die Immobilie loswerden, lieber Verkäufer, oder brauchst du schnelles Geld? Ne? Käufer, der sagt, ich bin in Not, ich brauche sehr schnell Geld, ist dafür natürlich nicht geeignet. Also man muss ja schon so ein bisschen vielleicht reflektieren. Ja, doch.
Ja, es ist ganz spannend. Also manchmal fragt man ja, wenn du jetzt viel, also ich duze sie manchmal, wie schnell brauchen sie das Geld? Dann sagen die, ja, ich habe die und die Rechnung. Und das Verrückte, Tessie, wir können das uns manchmal gar nicht vorstellen in unserem Investorenleben, dann sagen die, jetzt ist aber Fußballweltmeisterschaft, habe ich gerade neulich, und ich will den und den Fernseher kaufen und der kostet 2000 Euro und ich habe keine 2000 Euro. Und dann sage ich, pass auf, wir machen eine Anzahlung notariell. Du kriegst jetzt 5000 Euro und den Rest kriegst du dann in 6 Monaten. Bist du damit einverstanden? Das geht? Dann sage ich ja, dann mache ich am Tag der Beurkundung, machen wir das im Notarvertrag fest. Ich sage, du kriegst sofort die 5000 per Tagesüberweisung. Da sind die total happy. Das kann auch sein. Wenn jemand sagt, ich brauche jetzt das Geld, dann weißt du gar nicht, brauchen die jetzt, ne, das kann eine Wohnung für 50.000 sein oder ein Mehrfamilienhaus für 300.000 oder 500.000. Du weißt ja gar nicht, wenn er sagt, er braucht jetzt das Geld, braucht er jetzt alles? Das können sich Menschen mit einer Immobilie oftmals gar nicht vorstellen. Manchmal ist es eine Autoreparatur oder ein Urlaub. Ja, ich will mit meinen Kindern und dann sind sie mit der Schule fertig oder so. Manchmal sind es wirklich kleine Beträge und das ist das, was ich dann auch in Vorkasse gehe, ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, guck an, manchmal ist es nur der Fernseher, um die Fußball-Weltmeisterschaft zu gucken. Ja,
Sagt, der führt.
ganz genau. Und vor allem, wer zuhört, ne? Kennt dann immer wieder den Engpass des Verkäufers. Sehr schön, liebe Christine. Und was erklärst du dem Verkäufer, dem Verkäufer musst du ja verkaufen, dass er wahrscheinlich ein Rechtsgeschäft mit einer anderen Person eingeht, oder nicht?
Nein, ich mache es gar nicht. Also, und das Rechtsgeschäft ist ja, das wird ja von dem Notar beaufsichtigt. Und erstmal bin ich ja in dem Kaufvertrag.
Okay.
Und ich suche ja jemanden. Und es fragen auch viele, ja, was passiert, wenn du niemanden gefunden hast? Ja, dann ist es der Worst Case, dann muss ich die Immobilie am Zahlungsziel bezahlen. Und dieses, dass jemand anders reinspringt, das muss ich niemandem erklären. Und es steht auch sehr schwer lesbar, so im Kaufvertrag. Also es gibt dann immer noch mal welche, die sich rüberlesen lassen, aber auch andere Notare können es so nicht erkennen. Aber ich habe diesen Hack, dass ich die Option habe, das so zu machen. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Und dann heißt es, ja. Und das kommt auch sehr, sehr oft diese Frage. Ja, aber dann weiß ja der zweite Käufer, wie viel Gewinnmarge ich habe. Ja, also beispielsweise, wir bleiben mal bei einer Wohnung. Ich kaufe die für 50.000 und verkaufe sie für 80.000 Euro weiter. Machen wir mal kleine Werte. Und dann sieht der ja, du kriegst 30.000 und der erste Verkäufer bekommt 50.000. Das ist ja blöd. Dann sage ich, ja, das stimmt, das ist blöd. Deswegen arbeite ich mit einem Notar Anderkonto, das dann ein paar Euro 50 kostet. Und dieses Anderkonto bietet mir eine anonyme Zahlungsform, weil der Notar sagt, bitte überweisen Sie das auf mein Konto. Anderkonten schreibt sich AND, ne? Nicht wie, ich würde es ja, ich habe es auch zum Anfang falsch geschrieben, ne? Mit auf Englisch, aber es ist wirklich ein Anderkonto mit A. Sind seit den 90er Jahren so ein Stück weit verpönt, weil diese Sprungauflassung gab es zur Grenzöffnung extrem häufig. Die haben sich um 9 Uhr hat der eine verkauft und um 9:30 hat der nächste verkauft. Also das war wirklich unglaublich. Seitdem gibt es da auch so einen kleinen Augenmerk und einige Notare, die sagen, ich mache es gar nicht mehr. Und das wurde auch viel mit dem Notar Anderkonto gearbeitet. Und es gab wirklich Notare, die sind verschwunden mit diesem Not mit dem Inhalt des Notaranderkontos. Sie haften natürlich dafür. Ich vertraue jetzt mal meinem Notar, weil der hat hier Familie und ich weiß, wo er wohnt. Und der findet das natürlich blöd und sagt immer, Christine, da muss ich ja ein neues Konto wieder gründen. Ja, sage ich, dann gehst du einmal in der Fußgängerzone gegenüber in die Sparkasse. Kannst du auch per Anruf, wir können das ja mal gemeinsam lösen. Also es ist immer so lösungsorientiert arbeiten, Tessie. Ja, die Leute sehen Probleme, wo es gar keine gibt, weil so ein Konto kann man ja mittlerweile online, ja, er muss als Notar ein bisschen das ein oder andere beachten. Und dann kann das gemacht werden. Und mehr gibt es schon nicht zu beachten. Und dann kann der Notar das verteilen. Dann bekomme ich die 30.000 Euro und der Verkäufer bekommt dann die 50.000.
Das heißt, du gehst mit dem Käufer, der von dir das Objekt kauft, auch ganz normal zum Notar, machst den Vertrag, um jetzt die Zahlen zu nehmen, über 80.000 Euro. Er sieht nur die 80.000 Euro, weiß, er muss das jetzt auf dieses Notar-Anderkonto zahlen und das war's. Und zeitgleich wird aber im Hintergrund der ursprüngliche Vertrag wirksam oder ist ja wirksam, wo du gekauft hast. Der ja sagt, ja, die liebe Christine, die darf auch so weiterverkaufen, noch vor Fälligkeit der Zahlung. Und es ist ja auch für denjenigen, der an dich verkauft irgendwo, der sieht ja auch nur das Notar-Anderkonto im Grunde.
Ja, also die Kaufpreisfälligkeit sollte natürlich zur Fälligkeit stattfinden. Ja, also es kann
Ja.
dann sein, dass ich sage, ja, wir sitzen jetzt heute beim Notar und nächste Woche oder morgen, ist auch schon passiert, ist der Kaufpreis fällig. Ja, das ist natürlich dann sehr, sehr spannend. Deswegen funktioniert es prima mit diesen kleinen Einheiten, wenn dann auch das Kapital schon da ist. Und dann ist aber schon alle Prüfungen durch, ja. Also das Vorkaufsrecht ist schon durch und von der Gemeinde. Und die Bedingung ist dann bei mir immer beim nächsten Verkäufer, der Käufer darf sich ja den Notar aussuchen. Und dann sage ich, ja, ich weiß, dass du das darfst, aber ich muss zu diesem Notar gehen. Und dann gehe ich natürlich zu meinem Notar, der diesen Vertrag, dieses Vertragskonglomerat, was ja ineinander greift, wieder auflöst.
Und die Käufer, die von dir das dann kaufen, wie gehen die damit um, wenn du sagst, lieber Käufer, ich weiß, du darfst dir den Notar aussuchen, aber in dem Fall müssen wir zu meinem gehen. Sind die
Ja,
gelassen in der Regel?
es gibt keine Diskussion.
Gut.
Es ist einfach so. Also weil viele, und das Tessi, das weißt du auch, die sind ja
Ja.
gar nicht so produktiv wie wir, die
Ja.
dann so einmal im Monat oder jede Woche teilweise. Ich war letzte Woche beim Notar, bin morgen beim Notar. Also wir sind ja manchmal öfter beim Notar als irgendwo anders. Und für uns ist das so eine gewisse Routine. Das kann ich natürlich ja bei einem normalen Käufer, der sich das erste Eigentum kauft oder der erste Anleger. Und wenn das dann ein Anleger ist, der sagt, oh, es ist jetzt aber meine fünfte Wohnung, dann rede ich da auch ganz offen. Dann bin ich da auch offen und sag, du, ich habe die jetzt gehandelt und ich will die jetzt doch nicht haben. Und das kann ich auch. Manche sagen auch, wieso, du hast die ja gerade erst gekauft, und dann sage ich ja, aber jetzt habe ich ein anderes Objekt und deswegen muss ich das jetzt oder will ich das verkaufen. Piff.
Genau.
Diskutiere da gar nicht lange drum.
Und das ist auch für jeden schlüssig und gerade aktive Investoren, da ist es nicht ungewöhnlich, dass auch mal schnell wieder was abverkauft
Ja.
wird. Das ist ja eine völlig normale, schlüssige Geschichte. Und es ist auch, wie
Absolut.
du schon sagst, diejenigen, die von uns kaufen, die kaufen entweder, naja, bei einer Etagenwohnung oder im Reihenhaus für den Eigennutz oder
Ja.
die erste Kapitalanlage. Und viele, das ist meine Erfahrung, das haben wir ganz oft erlebt, viele sagen auch, haben Sie vielleicht Notar? Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Und
Voll, voll, ja,
dann sage ich,
genau.
ja, natürlich haben wir einen ganz netten Notar und dann kriegen wir noch einen Kaffee mit dabei. Und meist gehen wir auch irgendwie noch, ja, je nach Größe des Deals, ne, nicht bei
Ja.
Fix und Flip, aber bei größeren Deals, dass wir dann hinterher noch was essen gehen. Denn die Menschlichkeit ist auch wichtig. Menschen kaufen von Menschen, die sie
Ja.
kennen, mögen und vertrauen. Das ist
Ja.
klar, ne? Ja,
Absolut.
sehr spannend. Also, das heißt, im Grunde ist es eine ganz einfache Sache. Du lässt dir das vermerken, schon bei Einkauf im Notarvertrag. Wichtig ist die Zahlung über ein Notaranderkonto, weil es geht ja schließlich auch keinem was an, was du verdienst da dran.
Richtig.
Ne, das ist ja deine Sache. Du bist die Händlerin in dem Moment und das muss man nicht überall öffentlich machen. Das ist ganz klar. Und dann guckst du nach einem passenden Käufer. Jetzt bin ich ja, ich habe ja eingangs gesagt, dass wir so ein kleines Wohlfühlobjekt herstellen. Und du hast so im Nebensatz verlauten lassen, ich werf noch nicht mal einen Eimer Farbe an die Wand. Und das klingt nicht nach der Dreizimmer-Etagenwohnung. Vielleicht magst du uns einen Einblick geben. Was ist für dich denn so ein Fix und Flip? Du machst es ja mit Mehrfamilienhäusern. Und was sind für dich so Bedingungen? Nein, also gib mir mal einen Rahmen. Und was sind für dich Einkaufsbedingungen? Und ja, wie realisierst du einen höheren Preis, wenn du ja gar nicht aufwertest? Das ist spannend.
Also das Spannende, Tessie, ist, dass ich den Markt kenne, dass ich genau weiß, also ich könnte es jetzt nicht in irgendeiner Umgebung, ja, also ich kenne hier diesen Markt, ich kenne hier die Preise und ich weiß, wenn ich zum Beispiel für den Wert von 50% der Immobilie einkaufe und sie dann auch in diesem schlechten Zustand für 70 oder 80% dieses Zustands verkaufe, auch in dem schlechten Zustand, dann habe ich immer eine Marge, dann habe ich immer eine Marge und dann kann ich jedem erklären, guck mal hier für den Restbetrag hier, das ist die eigentlich wert, wenn sie schön ist, dann kannst du jetzt nochmal für diese 20 oder 30% deine Immobilie so aufwerten, weil ich wusste ja gar nicht, welche Fliesen du gerne magst und willst du eine Badewanne oder willst du lieber nur eine Dusche und dann kannst du das alles selber machen und meine große Käufergruppe. Das ist, also ich wohne in Hildesheim, wir haben eine ganz normale Durchmischung von Integration und Immigration. Und da haben wir aber meine Käufergruppe kommt aus Osteuropa und Nahem Osten. Und weil, Tessie, und das weißt du auch, wir Deutschen, wir sind so verrückt, ich glaube, darüber haben wir im letzten Podcast gesprochen, wir haben nur eine Eigentumsquote von 50%, 50-50. Die anderen sind Mieter. Und denken nicht mal ans Eigentum. Und wenn du nach Rumänien guckst, wo du denkst immer, oh Gott, die Rumänen, die haben eine Eigentumsquote von 98%. Die haben Eigentum mit der Muttermilch aufgesaugt. Und wenn du, das ist so. Und wenn du in die anderen benachbarten Länder guckst, im Osteuropa, da ist auch, also das geht, ich glaube, ab 85% los, die Eigentumsquote. Und die kommen dann hierher und sind allerdings auch Nahe Osten, sind auch, ich habe neulich an eine syrische Großfamilie verkauft. Also Großfamilie, es waren Handwerker, die sind geflohen 2015, das haben sie auch erzählt. Und es waren drei Brüder und die haben ein Dreifamilienhaus gekauft. Und die sagen, ja, und die Mama, die zieht auch noch mit ein. Also diese Familienverbünde, wir können natürlich sagen, ja, die leben immer nur vom Staat, aber die haben alle drei ein Handwerk gelernt, die haben alle Deutsch gelernt, mal alle ein Handwerk gelernt. Und die sagen, und jetzt, wo wir unser Eigentum haben, geben wir den Job auf und werden selbstständig. Die
Wow.
haben noch im nächsten Monat den Arbeitgeber gekündigt, weil sie wussten, dass sie das Arbeitsverhältnis brauchen für die Finanzierbarkeit. Die haben gespart, die hatten das Eigenkapital für den Kaufvertrag, weil wir sprechen ja auch immer, dass du 10% brauchst. Die hatten alles perfekt zusammen. Und das ging so glimpflich, das war wirklich ein schneller Deal auch. Das haben wir da verdient, ich glaube 50 oder 60k. Und muss ich nochmal nachgucken, aber das war jetzt so eine Firma. Das ist nicht immer, dass du sagst, ach, die Flüchtlinge und leben nur vom Bürgergeld und so. Ja, also das sind so, ist mein Körperklientel, um das dahin. Und deswegen sag ich einfach ja, der Notar und gebe das einfach vor. Also
Ja,
ist
ja.
viel. Und meine Objekte, also.
Sprich weiter.
Meine Objekte, Tessie, die sind alles das, was ich zu 50% kriege für diesen Wert. Ne? Da
Ja.
musst du deine Objekte kennen. Das kann eine Wohnung sein, das kann ein Zweifamilien, Dreifamilien oder mehr sein. Dann ist es gut.
Das heißt, die Lage ist super wichtig, nämlich eine Lage, wo du dich auskennst, die du absolut einschätzen kannst, wo du ganz genau weißt, welche Preise gehen gerade auf dem Markt und welche nicht und wann ist ein Schnäppchen wirklich ein Schnäppchen? Wo
Das
findet
hast du
man die
auch. Bei
Schnäppchen?
Fix und Flip, auch mit der Sanierung, musst du das auch wissen,
Ja.
wie ist die Marktsituation. Da kannst du nicht sagen, oh, es ist der erste Preis, sondern du musst wissen, was ist hier möglich in dieser Gegend für eine sanierte Wohnung. Oder das ist ja dann gepinselt und je nachdem, wie ihr saniert, dass es dann möglich ist. Ja, das ist du, mit Immobilien ist es immer wichtig, wie ist die Lage. Kannst auch in schlechten Lagen Fix und Flip machen, musst aber die Umgebung kennen.
Ja. Und auch da kann ein Schnäppchen sein, weil die schlechte Lage hat auch einen gewissen Durchschnittspreis,
Ja.
kaufe ich deutlich günstiger ein und kann dann vielleicht sogar noch ein bisschen unterm Durchschnitt bleiben, weil ich gar nicht viel gemacht habe und günstig verkaufen. Auch dann geht's weg, gewohnt wird immer. Sag mal, Christine, wo findet man denn die Schnäppchen deiner Meinung nach?
Überall. Also auch überall in deiner Umgebung, und das heißt wirklich Netzwerk. Wir hatten, glaube ich, schon mal über Netzwerk gesprochen, wie finde ich. Und dann bist du vielleicht auch mal auf dem Stammtisch, aber dann sagen die Leute dir nicht, wo die Schnäppchen sind. Aber es ist auch mein Schornsteinfeger, der bei mir zu Hause kehrt. Der geht natürlich von Haus zu Haus zu Haus. Und wenn du die Leute dann für dich gewinnst, es kann auch deine Hausarzt, Hausärztin sein. Meine Mama ist da auch ganz toll. Die wird jetzt 80 nächste Woche. Und natürlich ist da, es ist ja die Lebenserfahrung zeigt, dass der Tod ganz natürlich zu unserem Leben dazugehört. Und manchmal ist jemand auch, weil sie war hier sehr, sehr vernetzt, ist nach wie vor sehr vernetzt in Hildesheim. Und dann sagt sie, du, der zieht oder die zieht jetzt ins Pflegeheim oder da ist der Partner gestorben, da soll das Haus verkauft werden. Und das kann auch manchmal ganz, ganz großartig sein, die. Ja, und natürlich, ich habe tolle Visitenkarten, ich habe tolle Postkarten mit meinem Foto drauf und pink. Und ich suche ihre Wohnung und ich suche ihr Haus. Und das werfe ich dann auch manchmal in der Straße, die mir gefällt, in die Briefkästen. Es können eine Kleinanzeige sein. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten.
Ja, man muss nur die Ideen haben und die Augen und Ohren aufsperren. Ja, und einfach ja, mit offenem Blick durchs Leben gehen.
Oh
Ja,
ja.
und mal zuhören. So toll, Christine. Also ganz, ganz toll. Und auch nochmal fix und flip. Man braucht nicht unbedingt das Eigenkapital. Natürlich ist es wichtig, wenn du mal keinen Käufer findest, musst du das Objekt bezahlen können. Das ist einfach wichtig, dass du das im Hinterkopf hast. Na?
Und die Kaufnebenkosten müssen bezahlt werden. Also die Grunderwerbsteuer, die bleibt, obwohl du nur ganz kurz in der Auflassung stehst, wird fällig, der Notar wird fällig, die Stadt, die ist Vorkaufsrechtverzicht, auch das wird fällig. Diese Sachen werden fällig. Also mit 0% kann ich nur mit Immobilien dienen. Ich habe einen Geschäftspartner, der Immobilien aufteilt, Mehrfamilienhäuser, und da kannst du dann ein Objekt kaufen. Und da wird in den ganzen Prozess eingelegt, die ganzen Kaufnebenkosten. Das ist so eine Rundum-Sorglos-Immobilie. Ja, da hast du wirklich keinen Cent an Eigenkapital, weil alles mit in die Finanzierung fließt. Und dafür brauchst du dann allerdings ein Gehalt, ein gutes 2.500 Euro, davon sprechen wir. Und dann hast du 10 Jahre lang nichts mehr mit dieser Immobilie zu tun, weil du eine Mietgarantie bekommst. Also das geht auch, das ist dann, aber das ist dann für ein Hold und das ist dann kein Fix und Flip und keine Sprungauflassung.
Genau, das ist zum Halten und vor allem auch für Anleger, würde ich eher sagen, die, sage ich mal, nichts damit zu tun haben möchten, die einfach Immobilien haben möchten, aber sagen, ich möchte mich damit nicht in irgendeiner Form belasten, ich möchte, dass das mir jemand abnimmt. Ne? Das ist ja auch ein Service, der dahinter
Und
steht.
das ist nicht nur ein Service, Tessie, sondern du kannst, es wird ja viel propagiert und das ist auch gut. Es gibt Bitcoins, es gibt von Aktien, ETFs, Gold, Anlage und Immobilien. Immobilien ist die einzige Anlage, Tessie, die ich mit komplett fremdem Geld kann ich mein Vermögen aufbauen. Und wenn ich jetzt sage, okay, hier verkaufe ich dir eine Wohnung, oder ich verkaufe es ja nicht, für 200.000 Euro, ich habe 0 Euro, keinen Cent eingetragen und nach 10 Jahren habe ich aber 2% getilgt und ich habe vielleicht auch, ne, die Wertsteigerung, aber im Moment ist es in den letzten Jahren 2% Steigerung, dann habe ich 4% von 200.000 Euro gewonnen. Das kannst du hochskalieren. Kannst eine Immobilie, eine Wohnung mit 100.000, mit 500.000, mit 1 Million machen. Ich habe 4% mindestens gewonnen an dieser Immobilie, ohne einen Cent zu bezahlen. Das ist mit einem anderen Asset nicht möglich.
So ist es. Genau so ist es.
Steuern jetzt mal nochmal ganz anders. Auch da
Ja.
kann ich mehr sparen. Das wird jetzt zu weit führen.
Ja, und das ist ja auch das, ich sage immer zu meinem Mann, mit Immobilien, da kannst du Geld verdienen, das kannst du mit deiner Händearbeit niemals erreichen. Egal in welchem Beruf du bist, egal was du machst, das kannst du in dem Sinne doch so als sage ich mal, normal Sterbliche, Normalbürger gar nicht erreichen, ja. Und das ist
Ja.
einfach das Spannende, wenn es um Immobilien geht. Was ich jetzt so ein bisschen raushöre, diese Sache mit der Sprungauflassung, Fix und Flip. Ich habe ja gesagt, du machst das mit Mehrfamilienhäusern, aber nicht nur. Wenn ich höre, du wirfst hier und da mal ein Haus, mal eine Wohnung, machst du quasi so ein bisschen, du hast deine Lage. Und dann innerhalb dieser Lage guckst du, nimmst du alles mit, wo du sagst, es ist ein Schnäppchen oder hast du ein bestimmtes Einkaufsprofil? Erzähl mal ein bisschen.
Tess, ich würde sagen, ich nehme alles mit, aber manchmal wird mir nicht alles angeboten. Also ich bin natürlich schon noch mal bei ImmoScout oder eBay oder so, aber mir werden viele, wenn du einen guten Kontakt hast mit Maklern, wo du schon gut gekauft hast, wo du ein gutes Verhältnis aufgebaut hast, wo du vielleicht auch mal einen Kaffee getrunken hast, mal gegessen hast, dann ist es natürlich wirklich eine schöne Sache, dass du mit diesen Menschen, dann bekommst du vorab diese Immobilien und Makler mögen das sehr gerne, weil du müsstest es vielleicht auch anders aufbereiten. Du bereitest es auf und das funktioniert extrem gut. Also weiterhin Netzwerk und weiterhin einfach wirklich gucken, was fällt mir in den Schoß. Ja.
Ja, sehr, sehr
Also,
schön.
es
Sehr
fällt mir in den
schön.
Schoß. Ich sitze nicht zu Hause und warte darauf, sondern es ist schon auch ein wenig mit Arbeit verbunden.
Definitiv. Von nichts kommt nichts. Und ich finde das ganz interessant, weil eben unsere Strategie ein bisschen anders ist. Ja, wir haben auch schon ein Haus geflippt, wunderbar verdient, auch ein Reihenhaus. Das war auch so ein Fall, wo uns der Makler das vorab angeboten hat, wo er
Ja.
gesagt hat, also das kann ich so gar nicht auf den Markt bringen. Ich habe immer so schöne Objekte, aber das, naja, gut. Und mittlerweile haben wir aber gemerkt, bei uns in der Region sind es die Drei-Zimmer-Wohnungen. Und ich weiß, also selbst wenn wir, sage ich mal, in der Wachstumsphase aufbereiten und verkaufen, ich muss niemanden losschicken, der nochmal Rasen mäht oder den Garten macht oder sonst irgendwas. Es ist einfach die Wohnung, die aufbereitet wird. Ein schöner Balkon ist dann mit dabei. Ne? Drei-Zimmer-Küche, Bad, schöner Balkon, PKW-Stellplatz, Garage bestenfalls noch. Und das ist so, ja, wie man so schön sagt, Brot und Butter. Und das kann sich fast jeder leisten und
Ja.
es wird einfach gekauft. Und das ist einfach, ne, wir machen das ja so nebenher. Ne? Und das ist für uns einfach das, was schnell ist, was einfach ist. Und ja. Aber vielleicht sollte ich noch mal den Blick öffnen. Du hast mich inspiriert, Christine, lieben
Ja,
Dank.
das ist, guck mal, warum sollst du zum Beispiel bei einem kleinen Zwei- oder Drei-Parteien-Haus nicht sagen, ja, das passt jetzt nicht in mein Portfolio, weil oftmals, weil du hast ja auch andere Investoren, die du damit ausgrenzen kannst, weil sie gar nicht danach gucken. Also du kannst natürlich auch die kleinen hässlichen Löcher nehmen, die Einzimmerwohnungen, die in solchen Lagen ja auch gut funktionieren. Aber ich finde auch so ein Reihenhaus oder sowas, das kann auch sehr, sehr gut laufen. Und warum sollte ich das machen? Und gerade jetzt mein Käuferklientel mag gerne zwei, drei, vier Parteienhäuser. Und möglichst leer. Leerstand ist das ist wahrscheinlich so das Wichtigste.
Tatsächlich. Sehr spannend. Du hast ja auch erzählt, überwiegend aus Rumänien. Hast du da irgendwie über dein Netzwerk Kontakte hergestellt oder
Ergibt
stellst du
sich.
die einfach, ergibt sich? Also du gehst an einen Makler und sagst, ich habe hier ein leeres Lager.
Ach so, Makler so zum Einkauf sehr, sehr gerne, zum Verkauf, das mache ich selber. Das, weil, also natürlich, jemand, der schon mal eine eBay-Kleinanzeige hatte, das kennt ihr auch, und dann sagt ihr, okay, einfach weg, verschenken. Und dann gibt es Leute, die fragen 10-mal nach und ach, und dann kann ich nicht und da wirst du verrückt. Und natürlich ist auch ein Mohammed oder ein Hassan schreiben jetzt nicht so eloquent, wie wir auf eine Anzeige schreiben. Also da kann sein, letzter Preis oder ich will gucken oder wie auch immer. Also ganz recht einsilbig bekomme ich manche Anfragen. Und ich weiß ja gar nicht, seit wann er hier ist oder dieser Mensch. Und dann schreibe ich auch immer sehr, sehr freundlich zurück. Vielen Dank für deine Anfrage. Und gerne würde ich weiter kommunizieren über WhatsApp. Und dann schreibe ich, wie können wir denn nochmal miteinander umgehen? So, und dann gucke ich, wie es weitergeht. Und ich lade die wirklich fast alle ein, aber auch sehr engmaschig, auch immer, dass sie sich gesehen, ja.
Ja.
Und das ist immer ganz wichtig. Sie sehen, dass es auch Mitbewerber gibt. Und dann sind die mal ganz überrascht und die sagen auch manchmal, jetzt, wenn ich es vom Makler gekauft habe, hatte ich neulich, ich kenne das Haus, ich hatte mich beworben darauf, aber ich habe keinen Besichtigungstermin bekommen.
Ach, guck an. Und dann sind die ganz dankbar und wissen das zu schätzen, dass sie kommen dürfen.
Das sind Menschen, die hier arbeiten, die hier wirklich auch das Geld haben. Klar, passiert mir das auch, dass sie dann nicht kommen und sagen, ah, die Lage ist blöd oder wie auch immer, aber dann stehe ich da drüber. Es passiert ja auch mit anderen Menschen.
Vor allem auch mit Menschen, von denen man es gar nicht so erwartet.
Oh ja. Oh ja.
Sehr spannend. Und wie reagieren die dann, wenn du sagst, ich verkaufe das und dann, ja, ist ja jetzt teurer als noch vor kurzem.
Ja, ich habe dann gesagt, ja, die Kaufnebenkosten muss ich ja ein
Ja.
Dings machen. Ja.
Und dann
Ich
geht
habe
es
das gar
weiter.
nicht, ich erkläre mich da nicht so viel.
Ja. Geht
Ich will
ja
das
eigentlich
auch
auch
nicht
keinem was an.
erklären.
Genau.
Ja, also
Schön.
das ist dann einfach so.
So schön. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, liebe Christine, zum Thema ja, Immobilienhandel quasi ohne Eigenkapital beziehungsweise mit ganz geringem Eigenkapital, die Kaufnebenkosten, ein bisschen Notar und so weiter, das ist ja doch zu zahlen. Aber dennoch, Liquidität ist für uns Investoren sehr, sehr wichtig. Und ich sage immer, ich will meine Liquidität nicht ausgeben, ich will sie nur zeigen können bei der
Oh
Bank.
ja.
Ja, und dann ist so viel mehr möglich. Und ja, ich möchte auch so ein bisschen jetzt mal den Shift machen zum nächsten Thema, nämlich das Thema Genossenschaften. Und da, liebe Hörerin, will ich jetzt einen Insight teilen. Ich folge der Christine nämlich auf Instagram und ganz neu der Name Mrs. Genossenschaft, ein Kanal in Pink, ja, wo dann gepostet wird, die Genossenschaft zahlt mir meinen Porsche, wohlgemerkt der Porsche in Rosa, liebe Ladies, ja, oder Christine mit einer Gesichtsmaske, die no Genossenschaft zahlt mir meine Schönheit, liebe Ladies. Ich habe gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein und habe mich selber schon im nächsten luxuriösen Handtaschengeschäft gewähnt und habe gedacht, dann poste ich die Genossenschaft, zahlt mir meine Handtasche. Liebe Christine, ist das möglich? Und sag mir doch mal, was ist eigentlich eine Genossenschaft?
Ja, Tessi, das ist wirklich, wirklich spannend. Mit Genossenschaften bin ich ja nun seit 3 Jahren, seitdem ich Björn kenne, wurde mir das erste Mal, also das Wort, das kennen wir, glaube ich, alle, Genossenschaft, sind alle mit einer Genossenschaft schon verbunden und dann sagt ihr, nee, ich überhaupt nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr eventuell bei der Volksbank ein Konto habt und dann seid ihr auch Mitglied einer Genossenschaft, weil die Volksbank und die Sparkassen sind Genossenschaftsbanken und dadurch könnt ihr das, ihr kauft wahrscheinlich bei einer Genossenschaft ein, nämlich Edeka und Rewe sind Genossenschaften. Und ihr habt Genossenschaften immer überall im Umfeld. Genossenschaften sind Weltkulturerbe mittlerweile. Sehr, sehr spannend. Und Genossenschaften, um das so für euch zu sagen, sind im Grunde genommen ein Mix aus einer GmbH und einem Verein. Und das ist für euch natürlich, dass ihr das wisst. Ja, es ist eine Firma. Also ich hatte vorher eine GmbH und jetzt eine Genossenschaft. Das kannst du auch umwandeln. Und eine Genossenschaft ist eine Firma. Und natürlich muss die auch geprüft werden über einen Prüfungsverband. Björn verfügt über einen Prüfungsverband, den er gegründet hat. Und was du schon gesagt hattest mit dem Auto, das ist, wenn man Björn schon mal erlebt hat auf irgendeinem Kongress, wenn er gesprochen hat, dann sagt er, ja, ein Porsche darf nur in neutralen Farben für Mitglieder sein. Und ich denke immer, nein, ich will gar kein Schwarz haben, egal was für ein Auto, ob es ein Porsche oder eine, wo die Babykarre auch reinpasst, egal. Es muss doch auch mal ein pinkes Auto sein oder in Rosa. Wichtig ist, eine Genossenschaft muss immer aus 3 Mitgliedern bestehen. Das ist der Einstieg. Ich sage auch noch gleich, warum, aber das ist so das, was eine Genossenschaft braucht. lieber mit 4 Mitgliedern, dazu komme ich. Und wenn alle Mitglieder damit einverstanden sind, dass dieses Mitgliederauto rosa ist, dann ist es für diese Mitgliedergemeinschaft eine neutrale Farbe und alle haben das beschlossen. Björn sagt, nein, es ist ein Mitglieder, es muss eine neutrale Farbe. Was ist eine neutrale Farbe? Und dadurch habe ich seine Argumentation ein Stück weit ausgehebelt und wir haben jetzt ein rosa Auto. Also ich habe es jetzt noch nicht, aber ich werde es jetzt irgendwann bekommen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. So, dann haben wir mit der Schönheit. Und Björn sagt immer, ja, wieso? Was willst du denn? Da sage ich, ja, wir haben aber die Fragen bekommen. Ist vielleicht, sind die Haare, die Lippen, die Nägel, wie auch immer, die OP, die Cremes. Ja. Wir können es mittlerweile auch buchen. Wir haben sehr, ein sehr, sehr schönes, sehr enges Netzwerk. Du kannst mit deiner Genossenschaft deine Schönheit bezahlen. Und das hört sich jetzt so verrückt an. Wichtig ist, du bist mit 4 Mitgliedern in deiner Firma, in deiner Genossenschaft. Und es steht in der Satzung 1, dass die Mitglieder gefördert werden müssen. Und die werden gefördert mit Wohnen, mit deinem Auto, mit der Schönheit, weil du fühlst dich dann dadurch besser. Und natürlich muss alles den Mitgliedern gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht entscheidet sich dein Mann gegen eine Schönheits-OP, aber ihm wurde es vorgeschlagen.
Ja, gut.
Und du siehst, so, wo ist jetzt der Sinn und Zweck? Also, wenn du siehst, vielleicht ist jemand von euch firmiert in einer Genossenschaft, in einer GmbH, dann hast du dein Geld, das hast du verdient, das ist wunderbar und musst daraufhin Steuern bezahlen. Wir von der Genossenschaft oder die Genossenschaft hat beispielsweise Gewinn von 100.000 Euro. Und diese 100.000 Euro müsstest du normalerweise versteuern. Aber die Genossenschaft muss ja die Mitglieder erstmal auf jeden Fall fördern. Und diese Förderung, die muss vor der Besteuerung stattfinden. So, was wird denn gefördert? Also du hast jetzt 100.000 Euro Gewinn. Ich komme gleich nochmal zum Steuerhack, aber ich fange jetzt mal gleich mit der Förderung an. Also das Auto wird gefördert. Du brauchst kein Fahrtenbuch und keine 1%-Regel. Das Auto ist in der Genossenschaft und wird steuermindernd von deinem Jahresgewinn genommen. Du kannst einkaufen bei Rewe und Edeka oder wo auch immer, dieser Bon, weil du Mitglieder sollen gefördert werden in ihrer Mitgliederküche. Du kannst deine Mitgliedertiere, Björn hat 2 Mitglieder Pferde. Pferde können von der Genossenschaft gefördert werden. Und das ist natürlich genial, dass dein Sport wird gefördert. Weil als Mitglied musst du fit sein, dein Kulturprogramm und dein Urlaub wird gefördert. Jetzt sagen sie sich, ja, das kostet ja alles Geld. Ja, eine Genossenschaft, wenn sie gegründet wird, kostet sie Geld und sie kostet im Prüfungsverband dann ein Geld. Es wird alle 2 Jahre muss eine Kleingenossenschaft geprüft werden für 2.500 Euro. Aber ab wann lohnt sich schon eine Gründung? Ja, ab 10.000 Euro. Was kostet ein Urlaub? Ja, Urlaub wird gefördert für alle Mitglieder. Und das ist genial.
Genau, weil du nimmst es aus Geld, was nicht versteuert ist. Ja, es
Richtig.
wird ja steuermindernd. Ja, wie
Es
schön
wirkt alles
ist das?
steuermindernd. Nur der
Ja, und
Rest muss dann versteuert werden.
ja, und du sagst ab 10.000 Euro. Jetzt sage ich mal, also wir zum Beispiel halten Buy and Hold in einer vermögensverwaltenden GmbH.
Ja.
Da haben wir schon gedacht, wir sind ja pfiffig, ja? Wir zahlen ja nur die Körperschaftssteuer,
Die
ja, es ist ja,
15%.
genau, ne? Und haben diese erweiterte Gewerbesteuerminderung dann. Und
Richtig?
jetzt ist es so, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, Genossenschaft macht es Sinn. Ich habe natürlich Mieteinnahmen im sechsstelligen Bereich jährlich, so. Und die werden versteuert, natürlich nur 15%. Aber wenn ich entnehme, dann muss ich im Grunde mit dem Spitzensteuersatz versteuern. So, das tut richtig weh. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, Genossenschaft, das ist interessant, dann könnte man theoretisch so eine GmbH einfach umwandeln.
Ja.
Und wie sind dann die Steuern?
Genauso. Wird exakt genauso besteuert. Aber du kannst dich natürlich fördern lassen. Also vorher fördern lassen, weil du hast diese VV-Genossenschaft, die du vorher förderst, weil du brauchst ja auch dein Mitgliederauto, mit dem du die Objekte abfahren musst. Viel spannender ist dann, wenn du dann beispielsweise, du hast es im Moment in der GmbH, ich finde es auch ganz spannend, aber du hast natürlich nie den steuerfreien Verkauf, ne? Das wolltet ihr. Ich finde das jetzt ganz spannend, halt privat. Ich habe es ja alle noch privat, meine Objekte, also die, die ich privat habe, natürlich auch welche in der Genossenschaft, die dann auch in der Stiftung zu packen. Dann kannst du auch nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Das ist vielleicht noch mal eine Option. Weil wenn du noch eine Stiftung hast, dann kannst du die Gewinne aus deiner Genossenschaft jedes Jahr 20% steuerfrei in die Stiftung in deine Spardose stecken. Steuerfrei jedes Jahr 20%. Dann hast du deinen sechsstelligen, sagen wir, du hast 100.000 Euro Mieteinnahmen und dann nimmst du 20.000 Euro, die du jedes Jahr in deine Stiftung in deine Spardose steckst. Und davon reduzierst du dann weiterhin dein Mitgliederauto, dein Einkaufen, deine Urlaube. Und nur den Rest versteuerst du dann mit 15%.
Ja, habe ich verstanden. Das heißt aber, diese 20.000, die von der Genossenschaft in die Stiftung fließen, dann wäre ja in dem Moment die Stiftung für mich zuständig, mir sich um mich zu kümmern. Ich nenne es jetzt mal
Ja.
so. Ja, und das heißt, bei der Genossenschaft würde ich sagen, okay, das ist Mitgliederförderung und wäre dann die Stiftung, jetzt habe ich vielleicht einen Denkfehler, ein Mitglied der Genossenschaft?
Ja.
Okay.
Du hast keinen Denkfehler, genauso ist der Hack, weil du, ich spreche nochmal von den Vorteilen einer Genossenschaft. Du hast nämlich vier exorbitante Vorteile einer Genossenschaft. Also du minimierst deine Steuern, indem du natürlich Entnahmen hast zur Mitgliederförderung. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und was du hast in der Genossenschaft, dein Vermögen ist geschützt. Da komme ich dann gleich nochmal drauf, weil dieser Vermögensschutz, den du hast, der ist, du bist als Mitglied, deine Familie, ich nenne jetzt mal deine Familie. Du bist mit vier, sagen wir Tessie, deine Familie. Ich kenne sie, aber ich möchte sie jetzt hier nicht so auftun. Vier Mitglieder sind in deiner Genossenschaft. Wenn jetzt jemand verstirbt, dann wird automatisch, ob in der GmbH oder privat gehalten, das Vermögen versteuert mit dem Erbschaftssteuergesetz. Wenn du das, du kannst natürlich auch ein Berliner Testament, du kannst auch ein Testament, du kannst vorher eine Schenkung machen, aber wir können mit einer GmbH und einem privat gehaltenen Immobilien der Erbschaftssteuer nicht umgehen. Und wenn du, ich nenne es jetzt mal, nur 1 Million Euro Immobilienvermögen hast, das ist jetzt einfach mal zum Rechnen. Und ich nehme jetzt mal, du verstirbst, dann bekommt die Hälfte, ich habe kein Testament, bekommt die Hälfte dein Mann. Und nehmen wir an, ihr habt zwei Kinder, dann bekommen die anderen jedes Kind 25%. Und dann, wenn der Freibetrag, also 500.000 Euro bekommt dein Mann und 250.000 bekommen deine Kinder. Und dann musst du gucken, okay, dann bist du gerade erbschaftssteuerfrei. Aber dann siehst du nur das Vermögen und vielleicht hast du dein Eigenheim vergessen. Und dein Eigenheim ist vielleicht nochmal 400.000 oder 500.000 Euro wert und denkst, so ein Mist, jetzt müssen wir doch Steuern bezahlen. Weil oft passiert ein Denkfehler, es gibt dann nochmal Aktien, das Auto wird noch mit eingerechnet und dann wird die Erbschaftssteuer fällig. Das wollen wir nicht. In einer Genossenschaft hast du nach dem Tod eines Mitgliedes 6 Monate Zeit, das Mitglied auszutauschen. Um wieder bei drei Mitgliedern, es kann dann sogar so bleiben, bei vier Mitgliedern, um bei drei Mitgliedern zu bleiben. Es ist nur ein Austausch. Erbschaftssteuer wird nur mit der Einlage, beispielsweise von 10 Euro, kannst auch 100 Euro nehmen, fällig. Und diese ist natürlich, wird keine Erbschaftssteuer fällig. Das ist der eine Punkt. Der dritte Vorteil ist die absolute Flexibilität. Wenn du minderjährige Kinder hast und du denkst, Mist, die Mitglieder müssen alle volljährig sein, dann kann ich die Mitglieder, die Kinder, die minderjährigen Kinder als Mitglied einbringen. Ich habe ein Immobilienvermögen. Stell dir vor, einer von euch verstirbt, ihr habt zwei minderjährige Kinder und ihr habt nichts geregelt, dann kriegt jedes Kind einen vom Gericht bestellten Vormund. Und dann ist, ihr könnt nichts entscheiden, ihr könnt nichts mehr einkaufen, ihr könnt nichts mehr kaufen, weil die vom Gericht bestellten Betreuer natürlich erstmal alles prüfen müssen, ihr seid gar nicht so schnell handelbar. Wenn ihr eine Firma habt, dann ist es extrem schwierig, das zu machen. Diese Flexibilität geht, dass ihr mit drei oder mit vier Mitgliedern mit den Schwiegereltern dann gründet und die, also ihr müsst alle Mitglieder müssen bei der Gründung, müssen bei der Gründung auf jeden Fall volljährig sein und nach der Gründung tauscht ihr die Mitglieder, die Schwiegereltern, Eltern, Großeltern tauschen wieder, das kann auch ein Geschwister sein, und dann gehen die Kinder als Mitglied in die Genossenschaft. Dann dürfen sie minderjährig sein, nur nicht bei der Gründung. Und dann gibt es keine Erbschaftsprobleme. Weiterhin habt ihr die Möglichkeit, das ist wirklich der vierte für mich ein extrem toller Hack, die Anonymität. Wenn ihr nämlich vier Mitglieder seid, es wird nur der Vorstand eingetragen, nur bei der Gründung. Das kann also Lieschen Müller aus der Nachbarschaft sein, weil sie ist ja nur mit 10 Euro dabei. Und dann streichst du nach der Gründung wieder, sagst, okay, jetzt trittst du wieder aus und jetzt ist die Familie komplett anonym. Du stehst nicht im Transparenzregister mit drei Mitgliedern. Und in dem Moment hast du die Chance, komplett transparent zu sein. Was hilft? Diese Transparenz, warum hilft sie? Du hast die Möglichkeit, wegzuziehen, Tessie. Du hast keine Wegzugsbesteuerung. Und wenn wir beiden, wir wissen vielleicht der eine oder andere Zuhörer, ja, was wollen die denn wegziehen? Wir unter uns Investoren, wir haben immer mal die Idee, auch ins Ausland zu ziehen. Vielleicht, dass wir sagen, ja, uns gefällt es in Dubai gut oder in Schweden oder in Amerika oder wo auch immer. Und dann haben wir aber eine GmbH, du hast eben schon gesagt, du hast eine GmbH. Dann wird nach 6 Monaten, wenn wir 6 Monate, länger als 6 Monate im Ausland verbringen, die Wegzugsbesteuerung fällig und die ist wirklich nicht schön. Und die wollen wir natürlich vermeiden. Mit einer Genossenschaft haben wir mit der Anonymität keine Wegzugsbesteuerung mehr. Und das ist genial. Die Firma ist nach wie vor in Deutschland und ich habe die Chance, ich darf in jedem Land dieser Welt leben und muss keine nachträglichen Steuern bezahlen.
Das, liebe Christine, ist Freiheit pur. Für
Ist
nicht
es.
nur Freiheit, es ist ja auch ein Stück Sicherheit. Ja, wie du das schon gesagt hast, diese ganze Geschichte mit Erbschaft, Erbschaftssteuern. Man meint, man baut was auf für die Kinder, man meint, man sichert die Kinder ab. Aber wir haben so viele Fälle auch schon gesehen, wo Familien nach einem Tod eines Angehörigen erstmal in die Insolvenz gegangen sind. Ja, und wo ganze Vermögen, das aufgebaut wurde, das ist verpufft wie nichts. Und das muss man sich mal klar machen, welche Vorteile das bietet. Jetzt ist es so, Christine, ich nehme jetzt mal meinen Fall, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja vielen Zuhörerinnen ähnlich geht. Bei uns ist es nicht nur die GmbH, bei uns gibt es eben einen ganzen bunten Blumenstrauß. Wir haben privat unsere Immobilien. Wir haben ja auch als Investoren nicht direkt mit einer GmbH begonnen, sondern wir haben erstmal viel zu viel privat gekauft, was wir unheimlich teuer natürlich versteuern müssen. Wir haben unser Eigenheim privat. Wir sind ja auch noch mit einer Praxis niedergelassen. Was ist mit all solchen Dingen? Also wäre es in so einem Fall eher so, dass nur die GmbH zur Genossenschaft würde und der Rest ist außen vor? Kann man den noch elegant rüberziehen? Wie verhält sich das in so einem Fall?
Sehr spannende Frage, danke dafür. Ja, deine GmbH, die du hast, ob es jetzt die VV GmbH, vielleicht hast du auch noch eine weitere GmbH, die wird umgewandelt in eine Genossenschaft. Also diese Umwandlung, die geht, wenn du es bis August einreichst, ist es rückwirkend bis zum 01.01.25. Also dann dein Geschäftsjahr bist du dann rückwirkend mit einer Genossenschaft und kannst dadurch natürlich auch deine Förderung der Mitglieder genießen. Ja, das ist auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Wenn du jetzt sagst, ja, du hast privat gekauft und du willst die jetzt umwandeln, da gibt es verschiedene Wege, Tessie. Wenn du jetzt sagst, du hast vor 7 Jahren schon angefangen und die hast du privat gekauft, dann würde ich persönlich, und das musst du aber für dich entscheiden, die noch diese 3 Jahre abwarten und sagen, ja, dann kann ich sie steuerfrei verkaufen. Warum willst du das nicht? Also wir wissen natürlich nicht, wie lange das noch reicht. Die 10 Jahresfrist der Immobilienhalter, das steht in den Sternen. Im Moment habe ich gehört, bleibt es jetzt erstmal so. Und wir haben noch diese 10 Jahre frei. Aber du kannst es nie wissen, wenn die Regierung das beschließt, ist es draußen. So, also die würde ich dann privat verkaufen. Du kannst sie dann aber nach 10 Jahren steuerfrei an deine Genossenschaft verkaufen. Und dann verkaufst du sie entweder zu 10%, wenn sie abbezahlt ist. Wenn du eine abbezahlte Immobilie, und das ist manchmal so, wir haben manchmal so eine kleine Einzimmerwohnung, die 30, 50, 80.000 Euro kostet, die ist vielleicht schon abbezahlt, weil mal Geld übrig war. Macht steuerlich keinen Sinn oder man hat sie geerbt. Dann kann ich die mit 10% des Nennwertes in die Genossenschaft verkaufen. Das ist natürlich schön, ich habe buchhalterisch trotzdem den Wert der Immobilie. Es wird in dem Verkauf die Grunderwerbsteuer und die Nebenkosten für die 10% aber fällig. Das ist auch immer wichtig. Wenn du sagst, du willst sie ist noch nicht abbezahlt und du hast jetzt noch einen Rest, Wert an Darlehen auf dem Objekt, dann kannst du sie nur zu diesem Restwert verkaufen.
Das
Ganz wichtig. Also
ja.
dann ist die 10% Hürde nicht mehr da. Entweder du bezahlst sie dann einmal ab und guckst du, dass du sie mit den 10% umschiebst, oder du musst das Darlehen eben so übernehmen. So, das war die Frage. Hatte ich noch Vermögensschutz mit deinen Kindern und was war noch für eine Frage?
Ja, also sowas beispielsweise, wir haben ja auch eine Praxis noch.
Ja.
Die ist ja freiberuflich, das ist dann ja keine GmbH.
Ja, also wir haben wir arbeiten, also ich arbeite auch mit sehr, sehr, sehr vielen Ärzten zusammen, die das natürlich, das genossenschaftliche Konzept mittlerweile die Arztpraxen umwandeln in eine Genossenschaft. Ja,
Ja.
es ist sehr spannend, weil du natürlich auch die steuerlichen Hacks von, kennst du auch, ne, die IAB-Abzüge für eine Steuerpraxis, du kannst die Praxis viel besser verkaufen, gibt auch Verkauf von Immobilien in einer Genossenschaft, weil es wird keine Grunderwerbsteuer mehr fällig, weil du tauscht einfach die Mitglieder aus. Das ist natürlich auch sehr schön. Du musst gar nicht, du hast die A-Genossenschaft und da ist ein Mehrfamilienhaus drin und dann verkaufst du diese Genossenschaft, nicht das Haus, sondern du verkaufst die Genossenschaft. Und das kannst du auch so mit einer Arztpraxis machen. Du hast die Mitarbeiter werden daraus bezahlt. Das habt ihr natürlich auch so buchhalterisch. Und du hast viel mehr Vorteile. Ich würde gerne mit den Arztpraxen dann nochmal mit dir sprechen. Gibt es so ein paar Hacks, das würde ich jetzt zu weit führen.
Ja, verstehe, verstehe. Aber dann höre ich schon auch heraus, dass man doch dann in so einem Fall mehrere Genossenschaften braucht.
Naja, du hast eine VV GmbH, dann macht es Sinn, also es macht schon Sinn, eine VV, also so eine Asset-Genossenschaft zu haben
Ja.
und eine fürs Flippen, damit wirst du ja nicht mit deiner VV-Genossenschaft arbeiten, dann infizierst du die.
Das ist klar. Also das soll, da haben wir ja auch wieder ein eigenes Unternehmen für.
Ja, richtig.
Genau, das
Dieses
genau.
Unternehmen, ich weiß nicht, hast du es als GbR oder hast du auch
Ja,
eine Genossenschaft?
genau. Ja,
Du
ist
hast
eine.
eine GbR, dann du kannst eine GbR auch umwandeln und du kannst dann auch die, spannend ist zum Beispiel, wenn du unbedingt deine in privat gehaltenen Immobilien und die sind jetzt schon abbezahlt oder die 10 Jahresfrist ist irgendwie rum, dann kannst du natürlich deine in privat gehalten als GbR umwandeln. Das darfst du ja jederzeit, weil das ist ein Handschlag und du machst einen GbR-Vertrag, kannst die Anteile hin und her verschieben. So, ich hoffe, dass das Publikum jetzt nicht gleich aussteigt. Und dann gehst du von einer GbR, wandelst das Objekt um in eine OHG und dann wandelst du um in eine Genossenschaft. Und das alles ohne Grunderwerbsteuer. Das geht
Verstehe.
auch.
Sehr spannend, sehr spannend. Vor allem die Grunderwerbsteuer, die tut ja gern mal weh bei
Die
größeren.
kann richtig wehtun, je nachdem, je nach Bundesland. Also da ist nur Bayern mit 3,5% und NRW und Niedersachsen und so ist mit 5 und 6%. Und ach, das tut dann immer schon ganz schön weh, weil es ist so unnötiges Geld.
Ja, und strategisch, also mal angenommen, so diese VV GmbH, wo ein kleines Portfolio drin ist, wird umgewandelt zur Genossenschaft. Es macht ja schon Sinn, dann auch immer mal einen möglichen späteren Exit im Blick zu haben,
Ja.
dass nicht irgendwie alles Mögliche eingekauft wird, sondern eine sinnvolle Portfoliostruktur gebildet wird.
Da jeder
Um dann
anders.
die Genossenschaft sinnvoll auch eventuell abzuverkaufen, wenn man denn möchte. Aber ich finde, es macht ja immer Sinn, mehrere Möglichkeiten auch offen zu halten.
Absolut. Also es ist natürlich so, wenn du das möchtest, du kannst die einzelnen Häuser, die einzelnen Grundbücher verkaufen und du kannst da auch die gesamte Genossenschaft verkaufen. Du kannst dir dann inklusive Darlehensverträge, wenn du das willst. Also vielleicht sind sie auch schon abverkauft oder abbezahlt, die Objekte, und willst dann aber die Genossenschaft verkaufen mit einfach einem Mitgliedertausch. Je
Sehr
nachdem,
spannend.
was du möchtest. Also sehr, sehr flexibel. Und diese Flexibilität, die macht eine Genossenschaft auch wirklich genial.
Und was ich so höre, ist für mich auch irgendwo als Essenz nochmal, wenn man wirklich investiert ist, wenn man wirklich unternehmerisch auch tätig ist, es sind horrende Beträge an Steuern, die jedes Jahr fällig sind. Und
Ja.
wenn man aber vorher sagt, die Mitglieder werden gefördert, das heißt, diese ganzen Dinge, das Leben, der Einkauf, ja, wie du schon sagst, das Auto, all diese Dinge,
Urlaub,
die Urlaube, ja,
Schule, Bildung.
genau, alles aus versteuertem Geld wird es ja gezahlt. Und wenn man das mal berücksichtigt und berechnet, was das ausmacht, das sind ja
Aus
Tausende.
dem
Das ist ja.
Brutto, aus dem Brutto.
Ja,
Ja.
das sind relevante Beträge. Und da musst du noch nicht mal so riesig groß für sein. Das rechnet sich ja irrsinnig schnell schon.
Also deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, wann rechnet es sich? Also die Gründung der Genossenschaft bei Björn kostet diese 10.000 Euro und dann wirst du 2 Jahre lang begleitet, 24 Monate. Und inklusive der Begleitung bist du dann bei etwas über 15.000 Euro. Aber die Gründung kostet 10.000 Euro und wenn du dann begleitet wirst, das kostet dann nochmal 225 Euro jeden Monat. Nichtsdestotrotz ist es einfach, lohnt es sich, sobald du deine VV GmbH umwandelst in eine Genossenschaft und du Urlaub machst und sobald du ein oder zwei Kinder hast, das wissen wir, weil wir in den Ferien in den Urlaub fahren müssen, ist so ein Urlaub, kostet 3, 5, 8.000 Euro. Ja, also ich sage einfach mal 5.000 Euro und dann machst du einen zweiten Urlaub. Also ist es mit zwei Urlauben, hat es sich schon gelohnt, die Genossenschaft umzuwandeln, also zu gründen. Umwandlung kostet ein kleines wenig mehr, ist aber wirklich verschwindend gering in dem Fall. Und dann lohnt es sich schon. Und das ist, jetzt haben wir Kinder. Mir ist noch eingefallen, Tessie, ich habe auch Investorinnen, die haben keine Kinder. Die haben sich bewusst dazu entschieden, keine Kinder zu haben. Und auch da sagen sie, ist für sie die Genossenschaft extrem wertvoll, weil sie haben immer Menschen in ihrem Leben, die ganz wertvoll sind. Und wenn dann die Erbschaftssteuer fällig wird, dann ist nur ein Freibetrag von 20.000 Euro. Der ist natürlich eine Naturkatastrophe. Und die sagen, ja, aber ich habe jetzt hier dieses Portfolio aufgebaut. Ich möchte gerne diese Menschen mein Vermögen übertragen. Und wie überträgst du das mit der Genossenschaft? Mitgliedertausch. Also wenn die dann sterben sollten, wird dieses Mitglied getauscht und dadurch erbschaftssteuerfrei, weil die Erbschaft ist dann pro Mitglied mit den 10 oder 100 € beispielsweise, kann dann eintreten und das ist natürlich genial. Also
Das
es wird dann darauf, bist du immer unter dem Freibetrag. Natürlich musst du auch diese 10 oder 100 € dann anmelden, dass du die geerbt hast, aber es wird keine Erbschaftssteuer fällig.
unglaublich. Unglaublich. Und das finde ich, das ist auch erstmal, das muss man erstmal wissen. Man muss die Möglichkeiten kennen. Ja, ich finde es ein unheimlich spannendes Thema, denn ich habe ja selber erzählt, wir investieren ja noch gar nicht so lange, ja, und haben auch gedacht, Mensch, mit der vermögensverwaltenden GmbH, das ist der Schlüssel. Ja, wir sparen
Wird auch überall so
aber.
propagiert.
Richtig, genau, es wird überall propagiert, aber ich
Ja.
muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so anhöre mit der Genossenschaft, das bewegt ja durchaus zum Nachdenken und vermutlich auch viele Zuhörerinnen, die heute mit dabei sind. Vielleicht aber noch eine abschließende Frage, denn schlussendlich als Investorin und auch Unternehmerin ist ja das Thema Bonität immer sehr wichtig. Zum einen haben wir natürlich eine private Bonität, auch um einzukaufen. Dann natürlich die GmbH bei Neugründung, auch wieder die private Bonität, die zählt. Nach einiger Zeit, ich meine, es sind 3 Jahre, hat die GmbH eine eigene Bonität. Ne? Das ist dann auch nochmal interessant, weil es ja vom Alter, vom eigenen Alter entkoppelt ist. Ja? Und dann hat die GmbH eine Bonität, die sie sich jetzt quasi erarbeitet, erwirtschaftet hat. Wenn das umgewandelt wird zur Genossenschaft, startet das Ganze wieder bei Null? Muss sich die Genossenschaft dann auch ihre eigene Bonität erarbeiten? Und liebe Christine, mal angenommen, das private Haus, die Praxis, wird alles zur Genossenschaft oder das Haus, zum Beispiel unser Privathaus, würden wir an unsere GmbH, die dann jetzt eine Genossenschaft wäre, würden wir verkaufen. Das würde ja bedeuten, dass wir uns privat von der privaten Bonität her schlechter stellen im Moment, oder ist das gar nicht so?
Also du hast ja die Bonität mit der GmbH und dann diese Bonität wird dann übernommen. Ja, also du hast ja dann die Bücher und die werden eingesehen, kannst du auch über die letzten 3 Jahre. Ja, das Eigenheim, das ist, also Björn hat gar nichts mehr. Der hat kein Eigentum, keinen einzigen Euro und er hat sich arm gerechnet. Das ist alles in Stiftungen und alles in Genossenschaften. Er sagt, er kann zum Jobcenter mit seinem Lamborghini, sagst du, glaube ich, fahren und Bürgergeld empfangen, was er nicht macht. Aber es ist möglich, weil er keinen Cent Eigenkapital hat und sich auch kein Gehalt auszahlt. Ich bin so bei der eigenen Immobilie, gibt es ja verschiedene Punkte. Da sage ich, ja, wenn ich die nach 2 Tagen, also ich habe eine eigene Immobilie, ich kaufe sie privat, es kann eine Wohnung sein, ich ziehe da ein und kann sie nach 2 Tagen steuerfrei verkaufen, den Mehrwert. Das ist Paragraph 23 Einkommensteuergesetz. Es wird oft falsch gesagt, das ist, weil man es wird immer gesagt, 2 Jahre halten, zweimal Silvester, aber das ist Unsinn. Da muss man immer gucken, okay, wie flexibel, wie alt bin ich, will ich vielleicht noch mal umziehen, wie will ich meinen Mehrwert? Wenn wir jetzt bei einer klassischen Familie sind, die sagen, ja, das ist jetzt mein Haus für immer und ich habe aber vielleicht dann noch ein Stiefkind oder ein Schwiegerkind oder Pflegekinder oder wie auch immer und wir oder sind eine Patchwork-Familie und es soll in dieser Konstellation sein, dann kann das wieder Spaß machen. Also meine Antwort ist, Tessie, es kommt darauf an. Und wenn du sagst, was ist so viel Vermögen und du musst ja auch gucken, unser Haus ist auch ein bisschen größer. Bis 200 Quadratmeter hast du natürlich steuerfrei, wenn du es selber nach dem Tod, also wenn du es selber privat noch hältst und der Partner verstirbt und du kannst es dann steuerfrei haben, wenn du es 10 Jahre weiterhin noch bewohnst. Aber eben nur bis 200 Quadratmeter, dann musst du auch immer schauen, so wie ist denn mein Haus aufgebaut? Wie kann ich das so für mich gestalten? Dann finde ich zum Beispiel spannend, mit einer Stiftung noch zu arbeiten. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob jetzt die Stiftung spannender ist als die Genossenschaft. Aber ja, Eigentum in der Genossenschaft ist natürlich spannend, wenn du dann die Arztpraxis dann wieder da hast, ja.
Sehr.
Verschiedene Konstellationen sind möglich.
verschiedene Konstellationen und jede Konstellation hat ihre Berechtigung, wenn sie denn zu dir als Person passen, zu deinen Umständen und gerade, ja, zu dem Punkt, an dem du selber gerade stehst, irgendwie, ne?
Absolut. Also es kann wirklich sein, dass du sagst, boah, ich bin jetzt 25, ich bin 30, nach mir ist egal und ich will das aber jetzt so. Und dann ist das für dich in dem Moment der richtige Schritt. Also es gibt nicht den vorgefertigten Weg, der dir jetzt vorgegeben wird. Du entscheidest, was ist für dich wichtig. Und wir wissen auch, es gibt Scheidungsraten. Wir können ja zum Beispiel, nehmen wir an, wenn wird geschieden, ja, also ihr habt eure VV-Genossenschaft jetzt. Und sagen wir, da sind jetzt 4, 5 Millionen drin und ihr habt keinen Ehevertrag. Was ist denn dann, was passiert denn dann bei einer Scheidung? Ja, ihr seid eingetreten mit 10 oder meinetwegen auch 100 Euro. Das ist dann der Streitwert, Tessie.
Ja.
Was soll ich sagen?
Liebe Ladies, hört euch das gut an.
Hört euch das an, das ist ganz, ganz wichtig. Also es wird einfach anders aufgeteilt. Und das ist, ihr habt so viel Vermögensschutz. Es ist einfach sensationell, dass ihr euer Vermögen schützen könnt.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Liebe Christine, du hast ja eingangs auch den Titel Mrs. Genossenschaft genannt, dass du dich jetzt
Ja.
auch nennen darfst. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, denn wie du auch immer sagst, wir Frauen, wir haben andere Fragen, wir denken anders, wir investieren anders, wir ticken im Business einfach ein bisschen anders und das ist gut so. Und dafür gibt es Mrs. Genossenschaft. Und erzähl doch mal für alle Zuhörerinnen, was steckt hinter Mrs. Genossenschaft? Wo findet man Mrs. Genossenschaft? Und was hast du da anzubieten?
Ah, anzubieten, das ist schön. Also, Mr. Genossenschaft bleibt so. Ich grätsch Björn da nicht rein, weil er hat so viel Wissen. Und wenn sich jemand einfach mal so ein bisschen mit Immobilien und Steuern beschäftigt und online, dann landet man immer bei Martin Richter. Martin Richter ist der Steuerkönig von Immocation und jeder hat ihn dann mal irgendwo auch schon mal erlebt. Und er redet, also er hat wirklich das steuerliche Problem komplett durchdrungen. Und er ist dann natürlich alles mit GmbHs. Also wir kennen, Björn kennt ihn auch, ich auch, Martin Richter, der steuerliche Ziehvater von Martin Richter, den gibt es nämlich auch, der ist Professor Dr. Robert Lehleiter. Sehr cool. Er war jetzt, wir haben ein Seminar gemacht, Genossenschaft für Steuerberater. Da waren 80 Teilnehmer. Es waren 20, die waren direkt vor Ort und es waren über 60, die waren online zugeschaltet. Und Robert war bei uns direkt vor Ort. Und er sagt immer, Björn, das geht nicht. Auch viel mit Genossenschaften und das, aber es war so cool. Und dann haben die sich beide die Gesetzestexte hin und her geschoben. Und dann sagt Björn, doch, es geht so und so und du musst den Gesetzestext so und so lesen. Und dann sagt Robert, ja, stimmt. Das ist ja genial. Es stimmt ja wirklich. Und wenn du diese ganzen steuerlichen Hacks nochmal mit der Genossenschaft verinnerlichst und sagst, manchmal ist es einfach so, die sind dann so verhaftet in den alten Wegen mit einer GmbH, was ich auch nicht verurteile, weil es ist, manchmal weiß man es ja auch nicht besser. Und es ist ja auch eine Außenwirkung, was ja auch da ist, was völlig in Ordnung ist. Und dann hast du aber das Produkt. Jetzt weiß ich dir eine Frage nicht mehr.
Anzubieten hast und
Ab
wo
was ich anzubieten habe. Okay, also es bleibt, danke dafür. Es bleibt bei Mr. Genossenschaft. Ich bin quasi die Abspaltung zu Mrs. Genossenschaft. Wir gründen jetzt die Internetseite, wird jetzt in wenigen Tagen, also bis der Podcast da ist, wird sie es geben. Mrs. Genossenschaft, wenn ihr Mr. Genossenschaft findet, es ist DE, auf jeden Fall, es ist DE am Ende. Wir werden alles in Pink haben. Wir werden viele diese Frauenfragen haben. Wir werden eigene Podcasts nochmal machen. Wir werden Instagram findet ihr bei Miss Genossenschaft. Und wir meldet euch einfach bei Christine G. Pistorius über Instagram. Ihr könnt Christine Pistorius über Facebook, das hatte ich vergessen. Da gibt es mich auch, schreibt mich einfach an. Ich gebe auch, Tessie gibt meine Telefonnummer raus. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann können wir alle möglichen Fragen beantworten. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil auch im Dialog ergeben sich dann nochmal Fragen, die man vielleicht auch nicht in einer großen Runde machen möchte. Es gibt ein paar Vorträge, die ich jetzt in zeitnah halte. Vielleicht für die Herausgabe, also heute Abend, aber das ist jetzt zu früh, zu schnell und gibt es ein Online, aber ich stehe auch gelegentlich auf der Bühne, auch mit dem Thema Genossenschaften.
Wahnsinn. So schön, liebe Christine, was für ein Interview, was für Informationen. Also ich kann nur sagen, wow, vielen, vielen, vielen Dank für diesen großen Mehrwert, auch im Namen aller Zuhörerinnen. Ich fand das großartig, mit dir zu sprechen. Danke dir für deine Zeit und wie immer als Gästin gebührt dir auch heute das letzte Wort.
Ach, danke schön, Tessie. Also es ist immer, immer, wenn ich dich sehe, wenn ich, ob online oder offline, immer wieder wunderschön. Also ich finde es so schön. Wir haben auch schon so schöne Podcasts aufgenommen. Wir haben immer Gesprächsthemen, wir beiden. Bitte, und das möchte ich hier nochmal zum Abschluss sagen. Auch wenn ihr uns jetzt vielleicht als Vorbild seht, aber fangt an, weil ihr könnt es auch. Ihr schafft es auch. Ihr müsst einfach anfangen und fangt an und nehmt euch einfach eine Wohnung vor. Und ich hab Wohnungen, wo ihr kein Eigenkapital braucht, die ihr fangt an, investiert, weil unsere Renten, unsere Altersvorsorge sind eine Naturkatastrophe. Ob ihr selbstständig seid oder Angestellte, wie auch immer. Bitte fangt an, in Immobilien zu investieren. Das ist soll und hier jetzt mein letztes Wort sein, weil das liegt mir so, so, so doll am Herzen, weil ihr hört hier die Millionenbegriffe und es ist wirklich möglich, auch 1 Million Euro zu generieren. Es ist nicht so schwer. Es ist natürlich so wahnsinnig weit weg. Vielleicht seht ihr jetzt gerade euren Kontostand. Es ist gar nicht so schwer und wir helfen und unterstützen euch da sehr, sehr gerne. Das soll es sein. Und bleibt gesund.
Das ist so wichtig. Bleibt gesund, fangt an. Und ich möchte diesem wundervollen Schlusswort gar nicht mehr so viel hinzufügen. Vielen Dank, liebe Zuhörerin, dass du mit dabei warst, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, gutes Investieren und geh den ersten Schritt. Alles Liebe. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn du jetzt gerade spürst, ich will loslegen, ich will auch erfolgreich, glücklich und frei leben, aber ich weiß nicht, wie mein Weg für mich aussehen kann. Dir fehlt einfach die Klarheit, was die nächsten Schritte sind, wie du ins Handeln kommst und du hast das Gefühl, du stehst dir irgendwie selbst im Weg, dann melde dich bei mir unter info@tessiekölsch.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Danke, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Folge, deine Tessie.